SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, einen schönen guten Tag. Themen in dieser Sendung unter anderem: Die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU ist heute Thema im Bundestagsfinanzausschuss. Über die Probleme, die die FIU hat, reden wir mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Außerdem die Betrugsvorwürfe rund um die Wahl in Russland und Hausärzte in Rheinland-Pfalz machen mobil für die Grippeschutzimpfung. Zu unserem ersten Thema. 6 Tage vor der Bundestagswahl ist heute noch einmal der Finanzausschuss des Bundestags zusammengetreten. Anlass sind die jüngsten Durchsuchungen, die die Staatsanwaltschaft Osnabrück im Justizministerium und im Finanzministerium veranlasst hat. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Mitarbeiter der Geldwäsche-Spezialeinheit FIU, die über den Zoll dem Finanzministerium zugeordnet ist. Der Vorwurf, FIU-Mitarbeiter sollen Hinweise auf Terrorfinanzierung nicht rechtzeitig an Justiz und Polizei weitergegeben haben. Es geht um den Vorwurf der Strafvereitelung im Amt. Aus Berlin berichtet Hans-Joachim Viehweger.
Bis zuletzt war unklar, ob Olaf Scholz persönlich an der Sondersitzung teilnehmen oder ob er sich nur digital zuschalten würde. Als SPD-Spitzenkandidat hatte er Wahlkampftermine in Baden-Württemberg zugesagt. Doch der Finanzminister kam persönlich, um sich den Fragen der Abgeordneten zur Razzia in seinem Ministerium zu stellen. Im Vorfeld hatte Scholz betont, dass nicht gegen Mitarbeiter seines Ministeriums ermittelt werde. Zudem hatte er die Notwendigkeit der Durchsuchungsaktion hinterfragt. Nach Einschätzung des FDP-Finanzpolitikers Florian Tonka zeigen die jüngsten Vorwürfe allerdings, dass in der Amtszeit von Olaf Scholz zu wenig gegen Geldwäsche in Deutschland unternommen worden sei. Es handle sich nicht um eine Kleinigkeit, wenn konkreten Geldwäschehinweisen nicht nachgegangen werde, sondern um ein strukturelles Problem.
Umstritten sind sowohl der Zeitpunkt der Durchsuchungen als auch die Art und Weise, wie die Aktionen abliefen. Sie haben jedoch den Fokus auf die Spezialeinheit FIU und den Themenkomplex Geldwäsche gelenkt. Darüber rede ich jetzt mit Dirk Peglo. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Herr Peglo, wie wichtig ist denn diese Spezialeinheit, die FIU?
Naja, sie ist wichtig, weil wir hier von einem enormen Schaden reden. Wir reden hier von ca. 100 Milliarden, die mal errechnet worden sind, die jährlich erwirtschaftet bzw. eine Rolle spielen im Zusammenhang mit Geldwäschehandlungen. Also ein, sag ich mal, erheblicher Betrag, der hier zur Rede steht. Insofern müssen wir natürlich einsetzen dort, wo wir Geldwäsche verhindern können. Und da ist natürlich eine Dienststelle wie die FIU natürlich aber im Dreiklang mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei und dann auch am Ende mit Richterinnen und Richtern sehr wichtig. Also da muss sehr eng, sehr vertrauensvoll und sehr vor allen Dingen mit hoher, großer Expertise zusammengearbeitet werden.
Sie reden von 100 Milliarden. Was sind das für Gelder? Drogengelder?
Ja, die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben es hier zu tun natürlich mit einer erheblichen Verstärkung des Phänomenbereichs der organisierten Kriminalität. Wir alle haben das mitbekommen in den letzten Monaten. Kryptierte Handys, wir hatten einen Anstieg von Sicherstellungen im Bereich von Drogen. Wir haben mittlerweile tonnenweise Kokain, was wir sicherstellen. Also durch die organisierte Kriminalität wird ein ganz erheblicher Betrag umgesetzt, jährlich durch Straftaten illegale Vermögenswerte erlangt. Und das ist eben Fakt, da müssen wir mit umgehen. Und das versuchen wir natürlich in allen Ebenen der Strafverfolgungsbehörden zu tun.
Ist es denn hierzulande einfacher, illegal zustande gekommenes, ich möchte mal in Anführungszeichen setzen, Vermögen zu waschen als in anderen Ländern?
Naja, wir stehen in Deutschland im internationalen Vergleich nicht unbedingt ganz vorne. Ich würde eher sagen, wir sind das Geldwäscheparadies. Es ist eben nach wie vor noch möglich, in Deutschland eben ein Haus zu erwerben, was mehrere Millionen Euro wert hat, das Geld bar zu übergeben, ohne dass ich in irgendeiner Form jetzt mich legitimieren muss. Ich meine, die Form halber müsste ich das, aber letztlich wissen wir alle, dass das eine Möglichkeit ist, die in Deutschland eben vorhanden ist. Insofern natürlich auch von vielen Menschen, die illegale Vermögenswerte haben, eben dann auch genutzt wird.
Woran liegt das? Sind das Gesetzeslücken oder hat die FIU, um zu dem Thema zurückzukommen, zu wenig Leute?
Die FIU ist aufgestockt worden. Allerdings haben sie nicht den Zugang zu den polizeilichen Informationssystemen. Das heißt, wir haben dort Kolleginnen und Kollegen sitzen, die weder eine kriminalistische Ausbildung haben, noch haben sie Zugang zu den einschlägigen Datenbanken der Polizei. Es fällt also zunehmend schwer, dort festzustellen, im ersten Zugriff, um was geht es hier eigentlich. Das heißt, wir müssen hier eine enge Verbindung machen in den polizeilichen Informationssystemen, um überhaupt festzustellen, ist denn hier eine Person verantwortlich für eine Finanztransaktion, die in den Fokus Fokus der Sicherheitsbehörden schon geraten ist oder jetzt eben es verdient hat, in den Fokus zu geraten. Das muss sehr schnell passieren. Und von daher brauchen wir dort eben auch Personal, was in der Lage ist, das zu erkennen. Das ist auch unsere Kritik an der Stelle.
Der Vorwurf gegen die FIU ist ja, FIU-Mitarbeiter sollen Hinweise auf Terrorfinanzierung nicht rechtzeitig an Justiz und Polizei weitergegeben haben. Strafvereitelung im Amt ist der Vorwurf. Halten Sie es für möglich, dass angesichts der Komplexität und angesichts der großen Problematik diese Vorfälle zustande gekommen sind?
Nein, wir müssen ja jetzt seit mehreren Jahren damit leben, dass eben viele, viele Verdachtsmeldungen auf Halde liegen bei der FIU. Aufgrund der Tatsache, dass der einerseits mit einem Anstieg zu verzeichnen war, weil Banken und Sparkassen insbesondere eher einmal mehr als einmal zu wenig eine Verdachtsmeldung vorlegen, quasi in einer Art vorauseilendem Gehorsam, wenn ich das mal so nennen darf. Auf der anderen Seite aber dann eben bei der FIU nicht ausreichend Personal war, um diese Flut zu bearbeiten. Das ist aber nur eine Ferndiagnose, die ich da mache. Und insofern ist es natürlich so, dass wir hier schneller werden müssen. Es ist nicht damit getan, bei der FIU Stellen mehr zu machen, mehr Stellen anzusiedeln, sondern es muss einhergehen. Damit muss es eben auch so sein, dass in den Polizeibehörden, aber auch insbesondere bei der Justiz ausreichend Personal, geschultes Personal ist, was mit diesen Maßnahmen, um die es dann geht, also sprich Vermögensabschöpfung, eben auch entsprechend umgehen kann. Also das halte ich für dringend erforderlich. Das muss man immer nur zusammendenken. Man kann also nicht singulär sagen, wir betrachten jetzt nur die FIU. Das halte ich für gefährlich an der Stelle.
Dirk Peglow, der stellvertretende Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Heute ist Weltkindertag. Politiker, Verbände und Hilfsorganisationen sind aus diesem Anlass mit Forderungen an die Öffentlichkeit getreten. Kinderarmut müsse bekämpft werden. Ebenso wie Kinderarbeit, Kinderrechte sollen im Grundgesetz verankert werden, um nur drei der zahlreichen Forderungen zu nennen. Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl ist unsere Berliner Korrespondentin Marie Kriebelbauer der Frage nachgegangen, was denn die Parteien, die sich am kommenden Sonntag zur Wahl stellen wollen, für Kinder tun wollen. Der Blick in die Wahlprogramme.
150 Treffer auf knapp 270 Seiten. So oft taucht der Begriff Kinder etwa im Wahlprogramm der Grünen auf. Kein Wunder. Immerhin haben die sich neben dem Klimaschutz auch das Thema Kinder und Familie auf die Fahne geschrieben. Bei der Union sind es 82 Treffer auf 140 Seiten. Und auch bei den anderen Parteien ist der Schnitt nicht schlecht. Bei den Inhaltsverzeichnissen gibt es aber schon die ersten Unterschiede, sagt Daniel Grein, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbundes.
Da stellen wir natürlich fest, dass die Grünen mit Kindern in den Mittelpunkt oder die SPD mit gutes Aufwachsen schon den Kindern in Überschriften gute Forderungen einräumen. Die Linkspartei hat auch ein Kapitel zu Kinderarmut, während bei der Union Kinder und Enkel stark in dem Finanzkapitel verortet sind.
Kinderarmut ist ein zentrales Thema der Bundestagswahl. Doch wie bekämpfen? Da haben die Parteien unterschiedliche Ansätze. So fordern Grüne, SPD und Linke eine Kindergrundsicherung, die schon heute Kinder unterstützen soll. Die Union und die FDP haben hingegen auf lange Sicht den Finanzhaushalt im Blick.
Es gibt schon Unterschiede zu der Frage, in welche Richtung sehe ich Kinder, als zukünftige Bürgerin oder als aktuelle? Da, wo Kinder heute adressiert werden, zum Beispiel bei Armut, das ist ein anderer Anpack als bei der Frage, will ich keine Staatsverschuldung oder weniger Investitionen, weil Kinder morgen einen ausgeglichenen Haushalt brauchen.
Auch beim Thema Kinderrechte gehen die Standpunkte der Parteien auseinander. SPD, Grüne und Linke wollen Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Die AfD ist dagegen, weil sie befürchtet, dass Elternrechte geschwächt werden. Ähnliche Bedenken hatte auch die Union im vergangenen Juni geäußert, als Kinderrechte Thema im Bundestag waren. Die FDP wollte damals zwar mitmachen, aber die Grundgesetzänderung mit einem umfassenden Diskriminierungsverbot verknüpfen. Am Ende ist das Vorhaben gescheitert. Grein bedauert das.
Das haben wir, finde ich, in der Corona-Krise auch gesehen, dass die Nöte und Sorgen von Kindern nur bedingt ernst genommen werden. Auch in Abwägung zu allen anderen Grundrechten werden die von den Kindern nur so am Rande erwähnt. Nichtsdestotrotz ist es schön, dass Parteien sich quasi in ihren Wahlprogrammen Erinnerungen setzen, dass sie eigentlich da dafür sind, diese rechtliche Stellung von Kindern zu stärken.
Die Corona-Pandemie habe auch gezeigt, dass Kinder stärker in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden müssten. Auch hier gibt es verschiedene Ansätze. Grüne, SPD, Linke und FDP fordern, das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken. Union und AfD sind dagegen. Außerdem wollen SPD, Grüne und Linke, dass die Mitbestimmung von jungen Menschen gestärkt wird, etwa in Form von Kinder- und Jugendparlamenten auf kommunaler Ebene. Die SPD fordert sogar, dass jedes neue Gesetz einem Jugendcheck unterzogen wird. Der prüft, wie Gesetze sich auf junge Menschen auswirken.
Das sind alles Instrumente. Grundsätzlich geht es erstmal um die Haltung. Nehme ich Kinder als aktive BürgerInnen in dieser Gesellschaft ernst oder sage ich, die müssen erst noch fertig werden und wenn sie dann erwachsen sind, dann hören wir auch zu. Ich glaube, das wäre ein Fehler. Ich glaube, wir müssen heute auf Kinder hören, auch wenn sie noch nicht wählen können. Und das passiert aus meiner Sicht zu wenig.
SWR 2 aktuell, es ist 12.15 Uhr. Russland hat gewählt. 3 Tage lang konnten die Menschen zwischen St. Petersburg und Wladiwostok ihre Stimme zur Wahl des Parlaments der Duma abgeben. Überschattet wurde die Abstimmung von Vorwürfen des Wahlbetrugs. Die Wahlbeobachtungsorganisation Golos wurden tausende entsprechende Vorfälle gemeldet. Marta Wilczynski in Moskau, ist diese Wahl eigentlich ein einziger großer Betrug?
Ich kann dazu jetzt mal das Statement des Kreml-Sprechers vorlesen. Der sagt, für den Präsidenten war immer das Wichtigste und bleibt es auch, die Konkurrenz, Transparenz und Ehrlichkeit bei den Wahlen zu wahren. Aber natürlich, Kritiker sagen, es ist massiv geschummelt worden bei dieser Wahl. Also bei der Auszählung wissen wir es noch nicht konkret. Das wird vermutet, aber es sind eben diese besagten Verstöße gemeldet worden. Ich war am Samstag, dem zweiten Wahltag, auch mit Kontrolleuren unterwegs, die genau dorthin gegangen sind, wo diese Verstöße gemeldet wurden. Also diese Kontrolleure gehören selbst der Opposition an, aber sind auch Mitglieder einer übergeordneten Wahlkommission. Und was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass Wahlurnen zum Beispiel nicht anständig verblombt sind, dass vor der Abstimmung Konfekt ausgegeben wird. In einem Wahllokal war einfach das Wahlprotokoll des Vortags verschwunden. Also auch das ein riesiger Kritikpunkt, dass die Wahl nur auf 3 Tage ausgeweitet wurde, um auch den Zeitraum für Manipulationen eben größer zu machen. Von offizieller Seite hieß es aus Corona-Schutzgründen.
Verlief also für Putin alles nach Plan oder gab es doch Überraschungen bei den Ergebnissen? Verlief nicht alles nach Plan überall?
Naja, es gab ja wenig Raum für Überraschungen. Also echte Oppositionskandidaten sind ja überhaupt gar nicht erst zu dieser Wahl zugelassen worden. Das Einzige, was man vielleicht als Überraschung bezeichnen kann, ist, dass die kommunistische Partei, die KPRF, jetzt so bei rund 20% steht. Die hatten bei der letzten Duma-Wahl 13, also 7 Prozentpunkte mehr ist ja schon mal so einiges. Trotzdem haben sie jetzt geeintes Russland nicht wirklich das Wasser abgegraben. Also wenn wir auf die Prozentzahlen von geeintes Russland gucken und dann noch auf die Direktmandate, kann es sein, dass sie nach wie vor die absolute Mehrheit bekommen. Nichtsdestoweniger glauben viele, dass diese vielen Stimmen für die Kommunisten doch ein Effekt einer gewissen Protestwahl sein könnten, weil sich viele Leute gesagt haben, okay, bevor ich gar nicht abstimme, stimme ich dann wenigstens für die Kraft, die am ehesten eine Chance hat gegen geeintes Russland. Nichtsdestoweniger sind die Kommunisten bekannt dafür, immer im Sinne von geeintes Russland mit abzustimmen. Und dass das sich ändern wird, ist eher zu bezweifeln.
Wenn wir schon bei den Zahlen sind, wie wird denn die neue Duma aussehen? Wie wird sie zusammengesetzt sein?
Ja, also wir haben da tatsächlich die üblichen Verdächtigen, also geeintes Russland wahrscheinlich mit der absoluten Mehrheit, dann als zweite Kraft die KPRF, dann haben wir noch die LPDR und gerechtes Russland. Neu dazukommen könnte eine Partei, die heißt Neue Leute, gibt sich einen sehr frischen jugendlichen Anstrich. Da kritisieren auch gerade die Mitstreiter von Kreml-Kritiker Nawalny, dass die versuchen, so eine Art Kopie von ihnen zu erschaffen, die aber eben Kreml-treu ist. Also die Farben sind ähnlich, das Auftreten ist ähnlich und das passiert tatsächlich bei russischen Wahlen häufiger, dass so sogenannte Phantom- oder Alias-Kandidaten plötzlich auftreten, die aussehen wie die Opposition und dadurch dann nochmal Wähler abschöpfen. Und die könnten neu dazukommen, aber wenn es tatsächlich stimmt, dass auch diese Partei ein Kreml-Projekt ist, dann wird sich auch da nicht viel ändern.
Also Putin kann weiter schalten und walten, wie er will.
Davon ist auszugehen. Also letzten Endes gilt ja diese Duma-Wahl ja auch als Testlauf für die Präsidentenwahl 2024, wo ja Putin sich nach der Verfassungsänderung vom letzten Jahr ja sogar nochmal zum Präsidenten wählen lassen könnte und wenn er gewählt wird, danach sogar nochmal. Also Putin könnte bis 2036 an der Macht bleiben. Und ja, das war jetzt dann quasi die Bestätigung, dass Wahlen in seinem Sinne ablaufen und dass seine Parteibasis weiterhin weiterhin gestärkt in diesem Land dasteht.
Live aus Moskau unsere Korrespondentin Marta Wilczynski zur Parlamentswahl in Russland. Eine der beiden westlichsten Inseln der Kanaren ist La Palma. Wissenschaftler haben schon seit einiger Zeit ein besonderes Augenmerk auf die Insel. Grund ist eine Bergkette im Süden der Insel. Schon letzte Woche wurden dort erhöhte seismische Aktivitäten gemessen. Die Experten hielten einen Vulkanausbruch für möglich. Unklar war nur der Zeitpunkt. Seit dem gestrigen Sonntag ist diese Unklarheit beseitigt. Der Vulkan ist ausgebrochen. Die Behörden haben mehr als 5000 Menschen in Sicherheit gebracht, darunter auch 500 Touristen. Oliver Neuroth berichtet.
Es ist eine Mischung aus Grollen und Rauschen, die seit gestern Nachmittag auf La Palma zu hören ist und von spanischen Medien als Livestream im Netz übertragen wird. Ein Vulkan im Südwesten der Insel stößt Feuerfontänen aus, die zum Teil hunderte Meter hoch sind. Die mehr als 1000 Grad heiße Lava bahnt sich ihren Weg vom Vulkan runter Richtung Küste. Während Wissenschaftler von einem einmaligen Naturschauspiel sprechen, fürchten Anwohner um ihre Existenz. Diese Frau aus der Kleinstadt Los Llanos saß gestern schon auf gepackten Koffern. Als es dann losging mit der Eruption, sei sie zum Auto gelaufen und habe noch schnell den Nachbarn Bescheid gesagt. Sie hat die Nacht in einer Sporthalle in einem Nachbarort verbracht. Genau wie diese Frau. Der Vulkan ist nur wenige Kilometer von meinem Haus entfernt. Wir sind geflüchtet, meine Eltern, mein Mann, mein Bruder und ich. Die Lava hat in den Ortschaften in der Nähe erste Schäden angerichtet. Der Bürgermeister von El Paso, Sergio Rodriguez, spricht im spanischen Fernsehen von mindestens 20 Häusern, die völlig zerstört seien. Die Lava hat von nichts Halt gemacht. Wir haben hier Lavaströme gesehen, die mindestens 15 Meter hoch sind. Sie können also noch deutlich mehr zerstört haben, als bisher bekannt ist. Noch am späten Abend ist Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez nach La Palma geflogen. Eigentlich stand für ihn eine Reise nach New York zur UNO-Vollversammlung an, doch die will er nun mit einem Tag Verspätung besuchen. Sanchez sicherte den Menschen auf der Insel alle nötige Hilfe zu. Wir haben genügend Mittel und Personal. Die Bewohner von La Palma können beruhigt sein. Wir garantieren die Sicherheit all derjenigen, die von diesem Vulkanausbruch betroffen sind. Vulkanforscher auf den Kanaren gehen inzwischen davon aus, dass sich deutlich mehr Magma im Boden befindet als zunächst gedacht. Nicht 11 Millionen Kubikmeter, bis zu 20 Millionen sollen es sein. Doch kein Experte traut sich im Moment eine Prognose zu, wie lange der Vulkan Lava ausstoßen wird, ob es eher Tage oder Wochen sind. Der Präsident der kanarischen Inselregierung, Ángel Víctor Torres, sieht die Lage optimistisch. Die nächsten 48 Stunden seien entscheidend, um die Entwicklung abzuschätzen, sagte er im Sender TVE. Und man habe Glück im Unglück gehabt, dass die Gegend rund um den Vulkan nur dünn besiedelt sei und es bisher keine Verletzten gegeben habe.
Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma. 5000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, darunter auch 500 Touristen. Der Bericht unseres Korrespondenten Oliver Neuroth. 12:23 Uhr, SWR2 aktuell. Wir gehen zurück in die Bundesrepublik, in den Südwesten. Der Hausärzteverband Rheinland-Pfalz schlägt Alarm. Anlass ist das Grippeimpfungsprogramm. Die Hausärzte wollen, dass es mehr öffentliche Aufmerksamkeit für die Schutzimpfungen gibt. Im vergangenen Jahr habe es ein großes Engagement von Seiten der Politik bei der Impfkampagne gegeben. Dieses Jahr fehle sie bis zum jetzigen Zeitpunkt völlig, obwohl es dringend notwendig wäre, sagte die Vorsitzende des Hausärzteverbandes in Rheinland-Pfalz, Barbara Römer, der Nachrichtenagentur dpa. Die Impfbereitschaft sei dieses Jahr gering, es gäbe eine Art Sättigung beim Impfen, so Römer. Was dieses Jahr in Zusammenhang mit der Grippeschutzimpfung insgesamt wichtig ist, berichtet David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
In Laboren auf der ganzen Welt wird ständig untersucht, welche Grippeviren gerade im Umlauf sind. Diese Daten werden dann an die Weltgesundheitsorganisation WHO geschickt. Diese trifft ungefähr im Februar eine Vorhersage, welche 4 Virusstämme bei der nächsten Grippesaison auf der Nordhalbkugel wahrscheinlich am dominantesten werden. So haben die Impfstoffhersteller Zeit, ihre Impfstoffe entsprechend anzupassen. Zugelassen sind diese in der Regel bereits, zum Teil schon seit Jahrzehnten. In Deutschland wird mittlerweile die gleichzeitige Impfung gegen alle 4 Stämme von der Ständigen Impfkommission empfohlen und auch von den Krankenkassen übernommen. Die aktuell verwendeten Impfstoffe basieren alle auf lange bekannten Technologien. mRNA- oder Vektorimpfstoffe gegen die Grippe gibt es noch nicht. Weil deshalb nicht jedes Jahr aufs Neue aufwendige Zulassungsstudien gemacht werden müssen, ist es auch schwer, die Wirksamkeit der Impfstoffe abzuschätzen. Diese basiert hauptsächlich darauf, wie gut die Vorhersage der WHO ist. Das Robert-Koch-Institut gab in der Vergangenheit die Wirksamkeit der Impfstoffe mit ungefähr 40-60% an, allerdings könne sie auch geringer ausfallen. Da die letzte Grippesaison praktisch ausgefallen ist und deshalb Anfang des Jahres kaum Daten verfügbar waren, ist es gut möglich, dass die Impfstoffe dieses Jahr deutlich weniger wirksam sind als in den Jahren davor. Empfohlen wird die Grippeimpfung auch dieses Jahr von der Ständigen Impfkommission hauptsächlich für Risikogruppen. Ältere, Kinder, Vorerkrankte und bestimmte gefährdete Berufsgruppen wie Pflegekräfte. Der Vorsitzende der STIKO, Thomas Mertens, hält es für unbedenklich, gleichzeitig gegen die Grippe und Corona zu impfen. Den vorliegenden Daten zufolge sei dies kein Problem. Vor der Pandemie haben sich jährlich etwa 15 bis 20 Millionen Menschen in Deutschland gegen die Grippe impfen lassen. Letztes Jahr waren es ungefähr 25 Millionen. Das in Deutschland für die Prüfung der Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut hat bisher für die kommende Grippesaison ungefähr 14 Millionen Dosen freigegeben. Ungefähr so viele wie zur gleichen Zeit im letzten Jahr.
David Beck über die Grippeschutzimpfung und die Corona-Pandemie. 12 Uhr und gleich 26 Minuten. Moderner und frischer soll der DAX werden. Angestoßen durch den Wirecard-Skandal hat die deutsche Börse den Leitindex reformiert. Ab heute hat er 40 statt wie bisher 30 Werte und es gelten neue Regeln. Vor allem soll damit das Übergewicht der sogenannten Old Economy reduziert und die deutsche Wirtschaft breiter dargestellt werden. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, funktioniert denn das aus Ihrer Sicht?
Ja, wenn man sich die 10 neuen Unternehmen anschaut, dann sind die schon ganz bunt gemischt. HelloFresh zum Beispiel, der Kochboxenlieferant, Kiagen aus dem Bereich Biotechnologie, Zalando, der Online-Modehändler. Aber auch bei diesen neuen Werten sind natürlich einige klassische Industrieunternehmen dabei. Airbus allen voran, der deutsch-französische Flugzeughersteller, mit seinem Umsatz gleich ein DAX-Schwergewicht, etwa auf dem Niveau der BASF. Oder auch die Medizintechniksparte von Siemens Healthineers, sodass sich insgesamt an der Mischung des DAX wenig ändert. Er wird nach wie vor dominiert von den vier klassischen Bereichen Autoindustrie, Chemie, Energie und Finanzdienstleister. Jetzt eben ergänzt um ein paar Online-Anbieter wie Zalando oder HelloFresh. Deshalb sagen viele Analysten, das ist ein kleiner Schritt, aber er macht den DAX insgesamt schon etwas spritziger.
Mit den Änderungen soll der DAX auch international mehr Ansehen bekommen. Wird das funktionieren?
Also da überwiegt die Skepsis, denn alleine die Vergrößerung macht den Index noch nicht attraktiver. In anderen Ländern sind die Börsenindizes tatsächlich oft schon größer gewesen als der DAX. Insofern ist das jetzt ein Angleichen, aber im inhaltlichen Vergleich mit den amerikanischen Börsen ist der DAX eben immer noch recht Old Economy. In Amerika, das wissen wir ja, dominieren viel stärker zum Beispiel Technologie- und Kommunikationsunternehmen.
Der deutsche Leitindex soll mit weiteren Neuerungen in Zukunft vor einem Fall Wirecard geschützt werden. Was gilt denn da ab heute?
Die Zusammensetzung des DAX wird häufiger überprüft als bisher. Das ist schon mal eine gute Sache. Aber für die wichtigste Neuerung halte ich, dass ab sofort nur noch profitable Unternehmen aufgenommen werden. Am Ende von 2 Geschäftsjahren nacheinander muss ein Plus stehen. Das gilt übrigens für den letzten DAX-Zugang nach alten Regeln, den Essenslieferdienst Delivery Hero nicht. Der schreibt nämlich seit Gründung rote Zahlen. Aber der darf jetzt natürlich trotzdem im DAX bleiben. Und Unternehmen, die Fristen zur Veröffentlichung von Bilanzen nicht einhalten, die haben schon mal von vornherein gar keine Chance auf einen Platz im neuen DAX.
Ändert sich denn konkret was für die Kleinanleger?
Nein, denn bei Papieren, die den gesamten Index abbilden, da ändert sich gar nichts. Also sogenannte ETFs zum Beispiel, die bilden ja weiterhin die Performance der größten deutschen Konzerne ab, ob das jetzt 30 oder 40 sind. Und da schichten dann einfach die Fondsgesellschaften, die diese Papiere anbieten, die schichten im Hintergrund um. Also da müssen Privatanleger gar nichts tun.
Blicken wir nochmal auf den DAX und die anderen Werte.
Ja, das ist relativ spannend. Der DAX, der fällt nämlich heute um mehr als 2% im Augenblick, minus 2,15%. Das sind 15.160 Punkte. Das hat jetzt aber absolut nichts mit dieser Reform von heute zu tun. Das ist eher nur ein unglücklicher Zufall. Da haben die Anleger einfach zunehmend Angst vor der Pleite des chinesischen Immobilienriesen Evergrande. Das ist dort der zweitgrößte Immobilienkonzern. Der ist im Augenblick verschuldet mit einer unfassbaren Summe von 250 Milliarden US-Dollar. Und da kommt eben langsam auch die Angst, dass diese Krise, wenn es eine gibt, über China hinaus auch auf Europa zuschwappt.
Das waren die Wirtschaftsinformationen mit Michael Wegmer und das war SWR 2 aktuell mit Albrecht Ziegler.